Ich glaube, es hat mich einfach verändert, dass man also offener wird. Ich war immer schon ein offener Mensch, aber nur offener gegenüber anderen Menschen und Kulturen und dass man sich Sachen mal vor Ort anschaut, bevor man Vorurteile einfach immer glaubt. Und ich habe halt auch gemerkt, wie wichtig mir Freiheit ist und wie wichtig mir nicht unbedingt, dass ich sozusagen keinen Base mehr habe und nur ununterbrochen unterwegs bin, aber wie wichtig mir das ist, dass ich die Möglichkeit habe.
Hallo und herzlich willkommen bei One Word, dem Interview-Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Kennt ihr den Satz, ich würde ja gerne mehr reisen, aber niemand fährt mit? Habt ihr ihn vielleicht sogar selbst schon gesagt? Mich hat dieser Satz dazu inspiriert, diesen Podcast zu starten und mich mit Solo-Travelern über ihren Zugang zum Reisen zu unterhalten, um im besten Falle euch anzustiften, selbst loszufahren und die Welt zu entdecken. In der heutigen Folge begleiten wir eine wahre Expertin auf ihrem Weg vom Zweifel zur Freiheit. Sarah, die Smart Budget Travelerin, eine Instagram-Influencerin mit einem Faible für intelligente Reiseplanung und einzigartige Erlebnisse. Nach ihren ersten Solo-Abenteuern in Stockholm und Hamburg war für Sarah klar, Alleinreisen ist nichts für mich. Doch dann kam der Wendepunkt, dieser eine Satz, den ich liebe, wenn es darum geht zu erklären, warum dieser Podcast existiert. Ich wollte auf Weltreise, aber keiner fuhr mit. Sarah entschied sich dennoch für das Abenteuer, allein zu reisen und siehe da, alles war anders. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, beim vielen Reisen nicht den Alltag zu Hause zu vernachlässigen, wie aufregend Länder mit Reisewarnungen sein können und warum Gruppenreisen ein fantastischer Einstieg für Solo-Traveler sein können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Sarah, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Hallo liebe Anja, danke für die Einladung.
Sarah, ich starte immer mit derselben Frage los und die lautet, was bedeutet Reisen für dich?
Reisen bedeutet für mich in erster Linie Freiheit, unterwegs sein, neue Leute kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen und einfach ein bisschen was von der Welt sehen. Das ist für mich Reisen, vielleicht auch ein bisschen Sachen vergessen, was zu Hause sind, einfach raus aus dem Alltag und wieder neue Sachen sehen.
Wie hast denn du deine Reisekarriere quasi gestartet? Also was würdest du sagen, was war so, wo ist das hergekommen, dass du gerne reist? Oder hast du das als Kind schon gemacht mit deinen Eltern? Wie hat das angefangen?
Also ich würde generell sagen, auch von meiner Familie her, dass ich ein Mensch bin, der immer schon gern unterwegs war, generell auch immer auf jeden Kirtag getanzt hat sozusagen, und meine Reisekarriere hat eigentlich begonnen, wie ich zum Arbeiten angefangen habe nach der Schule, wie ich dann mein eigenes Geld gehabt habe und hat dann mit vielen Kurztrips begonnen. Also ich bin dann ganz viel unterwegs gewesen in Europa und habe dann 2017 langsam angefangen mit Fernreisen und 2018 ist dann meine erste große Weltreise gewesen, wo ich dann eben 3,5 Monate unterwegs war und das war halt dann wirklich der Startschuss so richtig für viele große Reisen, lange Reisen. Und ja, ich bin halt einfach immer, wenn ich Zeit gehabt habe, unterwegs gewesen.
Ja, voll cool. Weltreise und solche Sachen, mega. Wie war das? Warst du da alleine unterwegs oder seit wann bist du alleine unterwegs oder bist du überhaupt alleine unterwegs?
Gute Frage. Also ich habe tatsächlich kurz vor der Weltreise, ein halbes Jahr vorher, habe ich meinen ersten Solo-Trip gemacht nach Stockholm und war nur ein bisschen unsicher, wie das funktioniert und habe eigentlich gesagt, also ich war dann auch in Stockholm und in Hamburg, nein, das ist überhaupt nichts für mich, habe ich mir am Anfang gedacht. Aber dann wollte ich einfach was von der Welt sehen und habe einfach niemanden gehabt, mit dem ich verreisen können habe, der was Zeit gehabt hat, Geld gehabt hat. Und dann bin ich halt diese Weltreise, bin halt allein gestartet, bin komplett mit Open End, habe meine Arbeit gekündigt und bin mit einem gewissen Budget unterwegs gewesen. Und ja, ich habe eigentlich überhaupt kein Datum gehabt, wann ich wieder heimkomme. Und das war eigentlich mein Start zu meinen Solo-Reisen. Und seither bin ich eigentlich 70% alleine unterwegs, also in den letzten 6-7 Jahren.
Krass, aber da muss ich nochmal ganz kurz den Sprung zurück machen. Warum hast du nach der ersten Reise gesagt, nein, das ist nichts für mich, also nach dem Kurztrip? Was war da los?
Ich weiß nicht, ich war in einem ganz komischen Hostel, eben überhaupt noch nicht mit Hostels auskennt. Das war ein bisschen shady. Und ich habe nicht so recht Anschluss gefunden. Es waren gefühlt, war Stockholm damals und Hamburg, wo ich eben war in diese Hostels, nicht jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht nicht der beste Ort für Alleinreisende, weil ich mich eben nicht auskennt habe. Und ich habe halt schon Anschluss gefunden, ja, über das Hostel ein bisschen, über Facebook über Leute, aber gefühlt und mir gedacht, nein, ich weiß nicht, ob das was für mich ist und ich bin noch nicht so auskennt und ja, aber dann hat sich die Meinung schnell wieder geändert.
Also du bist kurz zurückgekommen und hast gesagt, nein, ist nichts für mich und dann kurze Zeit später, ja, ich gehe jetzt halt alleinig auf Weltreise.
Genau.
Das finde ich einen guten Schritt.
Ja, genau.
Wie hast du dich da dazwischen vorbereitet oder wie ist das gegangen?
Meine Vorbereitung oder warum es da dazu gekommen ist, war ein Beziehungsende einer sehr kurzen und intensiven Beziehung, wo ich mir dann gedacht habe, na, ich weiß nicht, was halt bin ich in Österreich und ich wollte mehr von der Welt sehen und das Geld war da und ich habe mir gedacht, ah, egal, ich probiere es jetzt nochmal, ich kann ja jederzeit heimkommen, wenn es überhaupt nicht funktioniert und bin halt dran nochmal losgestartet einfach, weil ich mir gedacht habe, ja, alle guten Dinge sind drei und beim dritten Mal hat es dann funktioniert sozusagen.
Sehr cool. Erzähl ein bisschen was über die Weltreise. Also wo ist da hingegangen? Wie lange warst du unterwegs? Wie waren deine Erfahrungen? Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn du sagst, vorher war es eher nicht so angenehm, dass du dann schon mit ein bisschen mulmigen Gefühl losgestartet bist.
Also genau, ich bin eben mit einem kompletten Open End gestartet im Oktober 2018. Und habe eigentlich alles für ein Jahr mal vorbereitet, Sachen wie Kontaktlinsenverhütung und so weiter, also Versicherungen, alles für ein Jahr ausgelegt, weil ich überhaupt noch nicht gewusst habe, wie lange unterwegs sein wird. Und im Endeffekt habe ich dann angefangen, ich habe einfach nur meinen Flug bis nach Singapur und dann nach Bali gebucht gehabt. Das waren die ersten 4 Tage, war dann auch in Hostels und habe dann ganz viel die Plattform damals Couchsurfing genutzt. Und zwar jetzt nicht unbedingt zum Couchsurfen, sondern auch diese Hangouts, was es da gegeben hat. Damals war Couchsurfing auch noch kostenlos und habe mich dann tatsächlich in Singapur eigentlich sofort mit Leuten von Couchsurfing getroffen und war unterwegs. Und in Bali habe ich dann eben eine Host von Couchsurfing, eine Frau, habe mich dann sogar vom Flughafen angeholt und habe mir gleich Sachen gezeigt und dann war ich gleich ja ein paar Tage bei der zu Hause und ja, da war ich eben 3 Wochen in Bali. Zuerst in Singapur, dann in Bali, dann habe ich eigentlich noch gar kein weiteres Reiseziel gehabt, habe mir gedacht, ich bleibe in Asien. Und habe aber deutsche Mädels auf Facebook kennengelernt, tatsächlich schon vor der Reise, mit denen ich dann in Bali getroffen habe. Und die haben gesagt, ja, wir gehen nach Australien. Und ich so, ja, kann ich mitgehen, weil jetzt bin ich ja schon mal da sozusagen. Und dann bin ich eben mit den 2 Mädels mit nach Australien gegangen. Und dann hat sich der weitere Reiseverlauf so ergeben. Ich war dann 1 Monat in Australien. Da habe mir gedacht, so, jetzt gehst du nur nach Neuseeland, weil jetzt bist du ja schon mal da, wieder mal. Dann war ich noch 1 Monat in Neuseeland. Da habe ich dann tatsächlich eine ganz liebe Österreicherin kennengelernt, online, auch auf Facebook. Also Facebook-Gruppen, sehr guter Tipp, da lernt man mal Leute kennen. Und war dann in Neuseeland, habe dann überlegt, gehe ich nach links oder rechts wieder heim sozusagen. Da habe mir gedacht, nice, machen wir einmal eine Runde. Bin dann nach Fiji und von Fiji nochmal nach Hawaii und dann über Amerika heim. Genau, und war dann eben 3,5 Monate unterwegs, doch nicht ein Jahr. Haben aber dann auch gereicht.
Ah, okay.
Ja, es waren dann, genau, ja. Waren dann 3,5 Monate. Hat mir dann auch gereicht und das Geld ist mir dann auch schon langsam ein bisschen ausgegangen und hat dann auch gut gepasst. Also 3,5-4 Monate waren es circa.
Ja, mit den Reisezielen, die du dir ausgesucht hast, sind ja auch nicht die günstigsten. Ne? Also gerade Fiji, Hawaii und USA,
ja.
Da braucht man schon ein bisschen was.
Das stimmt, das sind schon nicht die günstigsten.
Da kommt man ja zu deinem anderen Steckenpferd quasi, weil du bist ja auf Instagram voll aktiv und machst du dieses Smart-Budget-Reisen quasi, wie man das Beste für sein Geld rausbekommt, ne?
Genau. Ja, also das hat sich einfach auch immer über die Jahre mehr entwickelt, dass ich halt immer geschaut habe, dass ich für mein Budget, was ich habe, eben das Beste für mich ausgesucht, dass jetzt nicht unbedingt das allergünstigste Hostel sein muss zum Beispiel, sondern ein bisschen schöneres oder ein zentraleres und dass ich dafür dann einfach 3-4 Euro mehr die Nacht ausgibt, das war es mir auch wert. Und das ist halt eben auch mein Lebensmotto oder mein Reisemotto eigentlich, Smart Budget, dass man halt einfach versucht, das Beste für sein Geld oder für das, was man hat, zu bekommen, egal um was es jetzt geht. Und hab dann immer geschaut, dass ich einfach noch forsche, Angebote nütze. Bei Willhaben hat es damals so eine Empfehlaktion gegeben, wie auf der Reise war, dass wenn wer über den Link bucht, dass man 50 Euro bekommen hat, ich glaube, da wäre hunderte Euro gemacht, weil ich einfach jeden angeredet, ja, kannst du über meinen Link buchen, dann kriegst du was und ich was. Und ja, das war für mich eigentlich auch Smart Budget, weil das ist sozusagen, das nimmst mit und das bringt dir was und du bringt jeden was, genau, so in die Richtung.
Voll cool. Also voll gute Idee, aber glaube ich, setzt auch sehr voraus, so wie du vorher gesagt hast, dass man auch genau weiß, was man so braucht und will. Also welches Hostel man jetzt nicht mehr bucht oder welche Unterkunft man braucht oder welche Transportmöglichkeiten. Was würdest du sagen, wie lange hat das bei dir gedauert, dass du das rausgefunden hast oder ist das noch immer so Work in Progress?
Ich glaube, das hat sich einfach ja über die Jahre ergeben. Ich würde sagen, damals auf der Weltreise, das war halt eben die erste große Reise, wo ich allein unterwegs war. Ich war immer schon ein Mensch, der was immer recht geschickt war mit Finanzen und halt geschaut hat, was es gibt und googeln. Aber das ergibt sich einfach mit der Erfahrung im Reisen. Irgendwann weiß man halt, da war ich zum Beispiel irgendwann in Amsterdam und wir haben ein Hotel gehabt, was schön war, aber das war halt dann so weit außerhalb, dass du halt ein Taxi zum Flughafen gebraucht hast, weil keine Öffis gängern und solche Sachen helfen da halt einfach auf Dauer, dass du lernst, dass andere Sachen wichtiger haben, wie dass du jetzt die 10 Euro sparst, dass du sagst, na, zentral ist wichtiger oder kommst du mal in eine Unterkunft, die was nicht so schön ist und du denkst, oh Gott, hätte ich lieber die 5 Euro mehr investiert und war woanders hingegangen. Also ich glaube, das ist die Erfahrung und das ist jetzt immer nur laufender Prozess natürlich jetzt gerade, wo ich mit den Meilen sammeln bin und ich lerne immer mehr dazu, was kann man machen. Und ja, also ich bin schon sehr gut aufgestellt, würde ich sagen, so ist ungefähr ja, über die letzten 10 Jahre entwickelt, aber es ist natürlich immer ein Prozess und endet nie das Lernen.
Würdest du sagen, dass so Reisen quasi mittlerweile fast sowas wie dein Lebensinhalt ist, weil du halt das viel eben auch für Instagram machst und dann ja auch sehr viel unterwegs bist, was man dann auch immer sieht?
Es war auf jeden Fall die letzten ja eben 10 Jahre, weil ich halt 2014 mit der Schule aufgehört habe, war es wahrscheinlich mein größter Lebensinhalt bis zu dem Punkt sogar, dass schon fast ein bisschen Überhang genommen hat, dass ich gesagt habe, ich warte nur auf die nächste Reise sozusagen und dazwischen die Zeit manchmal gar nicht mehr genossen habe. Also es ist ein Riesenteil, es war ein Riesenteil und ich merke dann trotzdem, dass man vielleicht, dass ich lieber öfter kürzer fortfahre wie so lang und dass ich auch Ausflüge machen, was sie sozusagen, wo sie auch unter das Reisen unterwegs sein reinfällt, dass man sie eigentlich im Alltag auch Oasen schaffen kann, dass man Ausflüge macht, dass man mal einen Wochenendtrip macht. Auch für mich das Heimfahren nach Oberösterreich zu meiner Familie ist immer ein bisschen Urlaub. Aber ja, es ist nach wie vor ein großer Teil und ich weiß es nicht, es wird dann 30 eventuell vielleicht mal Kinder, wenn es passt, wie sich das dann verändern wird, bin ich auf jeden Fall gespannt.
Das finde ich ja interessant, aber du gesagt hast, eher kürzere Reisen, eben mit der Weltreise, auch 3,5 Monate. So andere Weltreisende sind halt immer 6 Monate plus, sage ich jetzt einmal, unterwegs. Bei mir waren es 5, also das ist jetzt auch nicht so viel mehr als bei dir. Die zweite Weltreise, wo du gesagt hast, war das dann länger oder war das auch so?
Ja, also die war nur kürzer tatsächlich. Also da war auch eigentlich war geplant, dass ich, ich war so 5 Monate oder so unterwegs bin, weil ich eben in Neuseeland arbeiten wollte und es sind halt dann eben ein paar Dinge vorgefallen, unter anderem, dass ich auf positiv, dass ich auf Instagram so gewachsen bin, aber auch negativ zum Beispiel, dass ich in Neuseeland ein Auto gekauft habe und das halt total Schaden war und das hat mir dann halt einfach auch finanziell negativ reingespielt und darum bin ich dann im Endeffekt nur unter Anführungszeichen 2,5 Monate unterwegs gewesen, statt wieder 6 Monate und ich glaube, das ist ein Learning-Prozess, weil oft hört man immer, ja, man muss, ja, Weltreise unbedingt ein Jahr und sonst ist keine Weltreise und so weiter. Also ich glaube, mit der Erfahrung sieht man halt, bin ich überhaupt dafür gemacht, dass ich jetzt, sage ich mal, 5 Monate, 6 Monate, ein Jahr unterwegs bin. Oder ist auch okay, dass ich sage, nein, ich mache 2-3 Monate, was ja eigentlich auch ein langer Zeitraum ist, wenn man mal überlegt, wie lange 3 Monate sind und wie viel man machen kann. Und dafür vielleicht intensiver, weil in 3 Monaten, ja, bin ich ein bisschen schneller unterwegs und sehe vielleicht genauso viel wie andere in 6 Monaten. Also ja, es ist sehr individuell, gell.
Geht's dir da auch viel um das viel Sehen oder ist es, also was ist bei dir das Wichtigste? Eher das, ich hake Dinge ab und ich sehe besonders viele, weiß ich jetzt nicht, UNESCO-Kulturerbe-Geschichten oder so, oder geht es der auch viel um den Austausch mit anderen Kulturen und anderen Menschen?
Also das hat sich auch interessanterweise von der, wenn wir jetzt mal bei den Weltreisen bleiben, von der ersten bis zur zweiten extrem geändert. Also auf der ersten habe ich alles mitgenommen in kürzester Zeit, was gegangen ist, jede Sehenswürdigkeit, jede Aktivität. Ich war noch jünger und aktiver und habe das alles mitnehmen können, aber jetzt über die Jahre habe ich auch gemerkt, dass man das einfach taugt, dass ich mit anderen Leuten zusammenkomme, dass ich mal einen Tag in einer Stadt bin und vielleicht nur einen halben Tag was mache und dafür dann im Zimmer bin, wenn es cool ist oder auch die Anlagen genieße. Also es hat sich schon ein bisschen geändert, dass ich das Mindset gekriegt habe, man muss nicht alles mitnehmen und es ist auch okay, wenn man langsamer reist und nicht alles sieht und einfach je nachdem, wie man sich halt fühlt. Weil manchmal möchte man einfach 3 Tage aktiv sein und dann will man wieder einfach nichts da. Also es hat sich sehr verlagert, aber es geht jetzt mehr um die Experience, glaube ich, und in anderen Ländern alles genießen, wie um jede Sehenswürdigkeit abpacken.
Und findest du, dass du dich selber auch durch das Reisen verändert hast?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin auf jeden Fall, gerade dieses Solo-Reisen macht dann extrem selbstständig natürlich und man reagiert ganz anders auf Situationen, weil man eben allein ist und es hilft ja gerade, es kann einfach keine Mama oder Papa oder Freunde helfen. Und ich glaube, es hat mich einfach verändert, dass man offener wird. Ich war immer schon ein offener Mensch, aber nur offener gegenüber anderen Menschen und Kulturen und dass man sich Sachen mal vor Ort anschaut, bevor man Vorurteile einfach immer glaubt. Und ich habe halt auch gemerkt, wie wichtig mir Freiheit ist und wie wichtig mir nicht unbedingt, dass ich sozusagen keinen Base mehr habe und nur ununterbrochen unterwegs bin, aber wie wichtig mir das ist, dass ich die Möglichkeit habe, reisen zu gehen, immer wieder. Das hat sich auch auf jeden Fall geändert. Also dieses klassische, ich möchte eigentlich freier sein und nicht unbedingt 40 Stunden arbeiten und so. Also dass das nicht das Nonplusultra ist. Ich glaube, das ergibt sich beim Reisen.
Aber du würdest trotzdem sagen, also das auch mit der Homebase in Österreich ist da wichtig, plus das Reisen, dann halt kürzer. Aber jetzt so ein Digitalnomade werden ist jetzt nicht bei dir auf der Top-Prioritätenliste.
Nein, habe ich mir auch immer gedacht, dass das vielleicht was für mich ist, weil ich finde, ein bisschen glorifiziert wird im Internet oft, dass das Nonplusultra ist. Aber ich habe für mich selbst persönlich festgestellt, dass es mir wichtig ist, dass ich Base habe in Österreich oder wo auch immer man halt wohnt, dass man Base hat und dass man eben eher die Möglichkeit hat, ich sage, nächste Woche und vor allem 3 Tage wohin. Also, dass ich mir eher ein Leben schaffe, was mir die Möglichkeit gibt zum Reisen, wie dass ich ununterbrochen unterwegs bin.
Voll cool. Ja, spannend, weil es so unterschiedliche Reisende gibt, mit denen ich da jetzt auch im Podcast sprechen darf. Und es ist immer spannend, es ist immer cool. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Reisen selber. Also, du hast ja, glaube ich, 50 plus Länder mittlerweile bereist, was ich gesehen habe. Wenn ich sage, mega cooles Erlebnis, was fällt dir da als erstes ein?
Mega cooles Erlebnis. Das erste, was mir einfällt, ist eigentlich die Galapagos-Inseln. Es war immer ein großer Lebenstraum und ich habe mir dann Videos angeschaut und wir waren dann eben in Mexiko 4 Wochen, also 2 Wochen war ich mit Freunden und Ex-Partner und dann habe ich nur 2 Wochen zur Verfügung gehabt und ich habe mir nicht gedacht, dass ich, na, Galapagos ist so teuer und so weit weg und ja, aber ich bin halt dann eben doch mit Meilen eben hingeflogen und das war jetzt sehr spontan und die Galapagos-Inseln sind einfach ein Traum, dann überall Tiere, also wirklich, du steckst was drauf, so viele Tiere, glasklares Wasser und du siehst Schildkröten und Haie und 100 Millionen Seehunde und riesengroße Eidechsen und das war einfach wirklich ein Highlight und ein tolles Erlebnis und was man anwendet für das Safari in Kenia, also die erste Safari im Leben ist natürlich immer ein Traum, wenn man da durchfährt, diese endlose Weiten und eben Tiere in freier Wildbahn sehen, das ist auch was sie beim Reisen, genau, das ist auch was, das sich sehr verändert hat. Tiere in freier Wildbahn sehen gehört immer zu meinen Highlights. Und dass ja dieses Mindset, dass Tiere in freier Wildbahn gehören, also das habe ich auch, also habe ich auch erlangt, weil eigentlich sehr viele schöne Erlebnisse, die ich gehabt habe, irgendwie mit Tiere gehabt haben, weil man kennt ja an Löwen oder einen Elefanten aus dem Tiergarten und dann sieht man in freier Wildbahn und das ist einfach 1001 und ist einfach wunderschön, ja.
Das ist eh ein cooles Ding, weil gerade so Safaris sind ja oft sehr, sehr teuer. Hast du da irgendeinen Tipp oder wie bist du das angegangen, damit es nicht ganz so teuer ist?
Ich habe damals ein bisschen Glück gehabt. Wir haben während Corona in Kenia gewesen und es waren basically gar keine Leute. Und wir haben die Safari, glaube ich, für die Hälfte vom Preis, was sie jetzt gehabt, damals gehabt, weil eben keine Touristen waren und weil meine Mama ihr Freundin den kennt hat. Also ja, Safari ist Tipp natürlich neben Saisonreisen, gell? Das ist ein Riesentipp. Ja, Angebote schauen, was es eben gibt, aber sonst, da haben wir eigentlich damals ziemlich Glück gehabt.
Tipp während einer Pandemie reisen.
In einer Pandemie reisen.
Auf die nächste Warten.
Auf die nächste Warten, genau. Die 1 millionste Grip, was wir wieder haben. Aber da zahle ich über 300 mehr, bevor ich wieder eine Pandemie habe, glaube ich. Haben wir uns, glaube ich, einig.
Ja, ja, bin ich ganz bei dir.
Das ist der Tipp, ja. Während der Reisewarnung fahren.
Ja, wobei, also nicht, dass ich hier jemandem das empfehlen möchte, die Reisewarnung zu ignorieren, aber ich glaube, wenn man erfahrener Traveler ist oder so, dann gibt es halt da schon Dinge, wo man sich Länder aussuchen kann, wo es eine Reisewarnung gibt, wo es jetzt vielleicht nicht so einfach ist, dort hinzukommen in dem Moment oder wo einfach nicht so viele Leute sind. Aber das kann dann schon richtig cool und günstig sein, vor allem, weil man dann viel mehr auch Kontakt zu Locals hat und auch eigentlich auch Wirtschaft unterstützt dann vor Ort wieder.
Genau, das ist eben ja ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Warum ist die Reisewarnung? Weil oft ist ja eine Reisewarnung nur Part für Teile von dem Land. Ich war zum Beispiel jetzt in Georgien, da ist ja auch eine Reisewarnung ausgesprochen, weil die halt in Grenzgebieten wirklich Probleme haben, aber das kriegst du halt im Rest vom Land nicht mit. Oder Jordanien ist gerade ein heißer Tipp durch den Krieg in Palästina, ist natürlich, ich habe viel Angst, aber ich habe eben mit einer gesprochen auf der Messe, du kriegst in Jordanien nichts mit. Ist keine Empfehlung jetzt, aber
ja, schon. Aber
man muss sie bewusst sein.
Man muss sie bewusst sein und man muss sehr bewusst sein, dass man da ein bisschen schauen muss wegen die Versicherungen, gell? Weil manchmal steckt dann die Versicherung aus.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau, die Versicherung. Das ist die Frage, wie hoch die Warnung sein muss, ja, dass du die aussteigen, gell? Da muss man sich vorher informieren.
Aber ich glaube, das ist halt was für erfahrenere Traveler und nicht für die erste Solo-Reise.
Nein. Eher nicht.
Zurück zum Thema Solo-Reise. Du hast ja jetzt waren wir eh schon querbeet, so mit Partner, mit Familie, ohne, alleine. Was ist denn das, was du bevorzugst? Oder gibt es was du bevorzugst?
Ja, unpopular opinion manchmal. Ich bevorzuge es alleine reisen. Vor allem, außer mit Partnerreisen, das habe ich nicht so oft gehabt. Also, das ist auch sehr schön. Aber alleine reisen ist eigentlich meine absolute Lieblingsreiseart, weil ich halt sehr gern tue, was ich will. Und weil ich sehr gern meine Verbindungen selber aussuche, sozusagen beim Reisen, wenn ich sage, ja, mit der Person möchte ich sowas verbringen und dann morgen nimmer. Und ja, also ich bin am liebsten allein unterwegs.
Super, ja, verstehe. geht mir ähnlich. Man wird ein bisschen kompromisslos, je länger man es macht. Und vor allem, weil es so einfach ist, ne, Menschen kennenzulernen. Also wenn man Kontakt haben will, dann geht es meistens eh sehr, sehr leicht. Was steht denn, also bei, wenn man schon 50 Länder bereist hat, das ist ja wahnsinnig viel schon. Gibt es da überhaupt noch was auf deiner Bucketlist, wo du noch hin willst?
Ja, jetzt kommen dann langsam die Länder, von denen ich ein bisschen gesträubt habe, sozusagen. Also es stehen auf jeden Fall noch Sachen auf der Bucketlist, wo wie China, zum Beispiel Südafrika, Namibia, und das sind halt jetzt, China noch weniger, aber manche Länder, das sind halt Länder, wo ich ehrlich gesagt allein nicht unbedingt hin will oder mich nicht so traue oder mich besser vorbereiten will. Also es gibt auf jeden Fall noch einige an Länder, die auf meiner Bucketlist stehen, also Südamerika, wo ich immer noch ein bisschen zurückgeschritten bin, weil ich mich nicht allein so hintraut habe. Also jetzt kommen dann eher die Länder, wo man mehr erfahrener sein muss oder wo ich mich dann eventuell sogar Gruppenreisen anschließen würde in gewisse Länder, weil ich mich einfach sicherer fühle. Genau.
Hast du das schon mal gemacht, so eine Gruppenreise?
Ja, tatsächlich habe ich das einmal schon gemacht, und zwar bevor ich damals auf die Weltreise gegangen bin, wollte ich nach Thailand fliegen und habe mich alleine ganz traut und habe mich dann einer Gruppenreise angeschlossen von einem Anbieter, das was eher auf jüngere Reisende und Backpacker ausgelegt ist, und es war von den Kosten her voll okay. Das war eben, ich glaube, es waren um die 2 Wochen, Nord-Thailand und Bangkok. Und wir haben halt, die Anreise ist halt nicht dabei, du reist halt individuell an und triffst die dann in ein Hotel. Und es war eine sehr coole Erfahrung eigentlich, weil da meistens Alleinreisende oder halt Freunde, manchmal Pärchen, in diese Gruppe zusammengewürfelt werden und man hat ein ganzes Programm. Es ist natürlich bequemer, es ist alles durchgeplant, man hat die Transporte organisiert und man kommt trotzdem mit anderen Reisenden zusammen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung für Alleinreisende, die sich vielleicht nur nicht ganz allein trauen, weil halt dann nicht die ganze Reise allein ist, vielleicht nur die An- und Abreise, dass man das mal macht und dann dazwischen mit einer Gruppe zusammen verreist, und auch wenn man vielleicht ein wenig mehr introvertiert ist und so weiter, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und genau, da gibt es auch ganz gute Anbieter.
Also ich glaube, dass das eine super Möglichkeit ist und auch andere Solo-Reisende, sage ich jetzt einmal, kennenzulernen, wo man sich vielleicht dann später auch wieder mal verabreden kann, wenn man sie gut versteht oder so und sagt, hey, fahren wir dort noch gemeinsam hin.
Genau.
Gibt es Länder, die du empfehlen würdest für Leute, die jetzt anfangen mit dem Alleinreisen, wo du sagst, das ist super einfach, da habe ich mich total leicht an?
Ja, also ich glaube, der Klassiker ist natürlich Thailand. Das würde ich auf jeden Fall, Thailand kann ich auf jeden Fall empfehlen für Alleinreisende, weil es irgendwie, es sind so viele Alleinreisende, Backpacker, mit gefühlt sogar mehr Alleinreisende wie Freundegruppen unterwegs. Das ganze System ist ein bisschen auf das aufgebaut. Es gibt überall Anbieter, die helfen mit den Transporten. Es gibt extrem viele Hostels. Es gibt extrem viele Programme. Also, es ist geiles Essen. Es ist geiles Wetter. Es ist kostengünstig. Also, wenn man eine Fernreise machen will, ist auf jeden Fall Thailand. Und Australien, Neuseeland haben eigentlich auch leicht zu bereisen, sind auch sehr auf Backpacker ausgelegt, sind halt ein bisschen kostenintensiver, würde ich auch empfehlen. Oder eben halt in Europa, wobei da glaube ich mehr Richtung Süden gehen würde, weil da die Kultur vom Backpacken vielleicht ein bisschen lockerer ist, wie jetzt so in Skandinavien oder so, kommt man vor. Also entweder würde ich sagen, zum Beispiel Italien, Spanien, Portugal. Zum Anfang, es ist sicher, es ist auch nicht weit weg von zu Hause, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt gar nicht raus und will nach Hause. Oder eben Südostasien, Thailand, explizit am ersten. Bali geht auch gut, ist auch sehr viel Backpacker. Genau, das wären meine Empfehlungen zum Anfang.
Du hast auch gerade gesagt, es ist sicher, ist ja auch gerade für Frauen immer ein Thema. Wie geht's dir damit?
Ja, also wie gesagt, ich habe angefangen vor allem eher mit bekannt sichere Länder. Und generell, ja, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau und das schon immer. Und darum glaube ich, dass es mir auch leichter fällt alleine und ich vielleicht auch selbstbewusster wirke und so manchmal. Das kann, glaube ich, ein Vorteil sein. Aber prinzipiell, also meine Nummer 1 Regel überhaupt und das Wichtigste beim Solo-Reisen ist, finde ich, dass man Internet hat. Handy mit Internet. Ich finde, das ist für mich das erste Gang, ist immer SIM-Karten holen, weil das einfach extrem viel Sicherheit gibt. Du kannst Leute kontaktieren, du kannst ein Taxi rufen, du kannst Uber rufen. Das ist auch wichtig, dass man eben Taxis nimmt, die getrackt sind. Das nimmt einfach schon den ganzen Spannung raus. Es kann immer was passieren, aber es nimmt einfach schon mal viel Spannung raus. Genau, und auch meine einfach, man gibt da so Standortteilen auf Google oder sowas mit den Eltern oder immer mal wieder Bescheid sagen. Und sonst halt Untertagsreisen. Wenn man zum Beispiel nachts irgendwo ankommt, einfach ein Taxi nehmen ins Hotel und jetzt nicht unbedingt sagen, nein, ich will die 20 Euro sparen und fahre mit dem öffentlichen Bus, weil man kennt sie noch nicht aus. Und einfach, das mache ich eigentlich immer, wenn ich spät ankomme in einem fremden Land, wo ich mir jetzt, gerade Sri Lanka war so ein Fall. Ich habe Sri Lanka, war für mich so ein bisschen, weil ich weiß überhaupt nicht, wie das Land ist. Ich habe voll ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und da kommst du in der Nacht an und da habe ich mir sofort einen Transport organisiert, weil ich das Land noch gar nicht einschätzen können habe. Also das ist auch ein Tipp, einfach, wenn du spät ankommst, nimm ein Taxi, nimm da das Geld und fühl dich einfach sicherer. Und sonst auf sein Bauchgefühl hören und auch aus Situationen rausgehen, wenn es was kostet. Weil das ist oft, finde ich, so ein bisschen ein Zurückhaltungsgrund, warum man aus Situationen nicht rausgeht, weil ich habe ja zum Beispiel die Unterkunft gebucht schon und gezahlt, obwohl ich mich nicht wohlfühle oder ich sollte mit den Öffis fahren, weil ich mir da und da was spare. Also auch das Geld in die Hand nehmen und sagen, ich fühle mich da nicht unwohl und es ist jetzt egal, ob das 20, 30 Euro kostet und ich gehe jetzt in ein anderes Hotel, ich fühle mich da nicht wohl oder ein anderes Hostel, was auch immer. Das ist auch wichtig, finde ich.
Würdest du sogar so einen Puffer einplanen in deinem Reisebudgetplanung für solche Situationen?
Kommt man auf jeden Fall einplanen, ja. Dass man generell eigentlich ein wenig lockerer mit dem Budget umgeht und dann einfach sagt, ja, ich nehme zum Beispiel eher bessere Hostels, wo ich weiß, oder reine Frauenhostels oder Frauendorms, die kosten ja auch manchmal einfach mehr und man kann auf jeden Fall ein bisschen ein Budget einplanen für so Sachen oder dass ich mit dem Taxi mal fahren kann und so weiter, genau.
Spanien finde ich auch Sri Lanka. Erzähl ein bisschen was von der Reise. Wie ist der gegangen? Wie hast du dich gefühlt?
Sri Lanka, ja. Also der neue Stern am Reisehimmel. Ich habe viel Respekt gehabt vor dem Land, weil ich irgendwie immer ein bisschen ehrlich gesagt das Vorteil gehabt habe, es ist so wie Indien. Ich war zwar noch nicht in Indien, aber man hört das und das eine. Und aber generell, also die ersten Tage habe ich mich überhaupt nichts getraut, ich bin nicht einmal allein vor das Hotel ausgetraut, was eigentlich komplett irrsinnig ist, weil das eigentlich ein sicheres Land ist. Und ich habe dann am Anfang bin ich eben immer mit dem Uber gefahren und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich mich nicht traut habe. Aber umso länger in dem Land war, umso mehr habe ich gemerkt, dass es eigentlich sicher ist und dass auch mit dem Zug fahren kannst und mit dem Bus und das nichts ist. Und es ist ein wunderschönes Land, sehr vielseitig, gutes Essen. Aber was auch ist, es sind, man sieht sehr viele Männer, es sind eigentlich überall nur Männer, egal wo es hingeht, man sieht fast keine Frauen. Und man wird manchmal ein bisschen angestarrt. Es war jetzt nicht so schlimm, wie ich es mir erwartet habe, aber es ist so, das rettet dich an. Und das muss einem bewusst sein. Und das ist eben in dem Land so kulturell, aber prinzipiell haben auch viele Backpacker unterwegs und kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Und würde auch jetzt noch machen, weil in den nächsten 3-4 Jahren wird das Land das neue Bali, meiner Meinung nach. Und dann wird es wahrscheinlich sehr überrennt sein. Nur mehr.
Ja, ich habe gedacht, dass das eigentlich schon so ist. Also ich kenne es halt auch als Surfspot. Ich habe auch viele Surfer zu Gast oder eine Surferin regelmäßig zu Gast, die Steffi. Und die liebt ja Sri Lanka. So von dem her habe ich gedacht, das ist eh schon sehr stark bereist.
Ja, orteweise. Also es kommt drauf vor, was bist das Ella? Ist zum Beispiel wie U-Boot 2.0, das schaut aus wie U-Boot, die bauen die Poolclubs und alles sich drum und trauen, dann bist du wieder woanders, es kommt je nachdem, wo du bist. Es ist schon sehr gut bereist, aber es ist, glaube ich, noch, auch von der Infrastruktur und von den Angeboten und so, ist schon noch ein Stückchen weg von Bali zum Beispiel oder von anderen, von Thailand oder so. Auch die Standards, es ist günstig, aber trotzdem bekommst du in anderen Ländern für das Geld mehr, besseren Standard. Ist schon sehr beliebt, aber ich glaube, es wird noch mehr.
Wie lange warst du in Sri Lanka?
2,5 Wochen, hat auch gereicht.
Weil es war Mai, so quasi erste Alleinreise war auch mit 21, war Sri Lanka.
Boah, oha.
Aber es ist schon ein bisschen her.
Ja, und wie war es damals?
Ja, also es war noch vor Internet am Handy, ne? Also das war, lass mich noch denken, das muss so 2002, 2003 gewesen sein. Und ja, ich wurde einfach in die Sonne. Also ich habe da auch nicht drüber nachgedacht und bin da, weil ich habe auch viel vorgebucht, also Hotel und auch so Ausflüge eher gebucht quasi so, ne? Also jetzt nicht so großartig alleine auf der Straße entlang. Mir ist das wahnsinnig am Nerv gegangen, dass sobald du die aus dem Hotel hinaus bewegt hast, also am Strand zum Beispiel, du bist halt ständig angequatscht worden. So, ich wurde dann einfach nur mal so, boah, bitte lasst mich einfach 10 Minuten in Ruhe spazieren gehen. So, nein, es sind echt dauernd Menschen gekommen, die dir was verkaufen wollten. Also das war jetzt nicht mega sicher aufdringlich, aber jetzt nicht so, weil ich eine Frau bin oder so, oder nicht, ich habe mich irgendwie bedrängt gefühlt oder so, aber es wird halt jeder dir was verkaufen und das war mir dann irgendwie zu viel. Und da weiß ich nur, dass ich halt früher im Hotel geblieben bin, weil da halt es ruhig war einfach, weil ich da in Ruhe mein Buch lesen habe können.
Ja. Ja, das glaube ich. Das ist in manchen Ländern echt anstrengend. Die sehen das als ein Walking-Dollar-Zeichen. Also sobald du bist Tourist, denken sie sich, gehen wir alles so dran. Lassen wir es nicht in Ruhe, verstehe ich ja nicht ganz. Also ist irgendwie eher kontraproduktiv.
Es ist kontraproduktiv, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, gerade in den Ländern, wo ich es jetzt noch sehe, wo das halt mehr der Fall ist, ist halt auch das Leben von, also Hand in den Mund so quasi, also alles, was die an dem Tag verkaufen, ist das, womit sie die Wochen umbringen und sie was zum Essen kaufen. Und da wirst, glaube ich, dann irgendwann einmal so pushy, dass du denkst, das ist mir egal und wenn es mir jetzt nur um 1 Euro irgendwas abkaufst, dann kann ich mir schon 3 Tage was zum Essen kaufen oder so.
Ja, voll. Das stimmt auch.
Aber ja, also ich habe es also für Urlaub als anstrengend empfunden und das war es ja damals. Also ich war ja nicht so im Reisemodus, sondern eher im Urlaubsmodus. Genau. Aber ganz andere Zeiten.
Voll. Ja, glaube ich. Das war noch, vor Internet. Allein, dass man kein Internet am Handy hat, das ist ja schon unvorstellbar heutzutage. Oder dass man überhaupt das Internet war gerade ein bisschen verbreitet, aber jetzt auch noch nicht so extrem, oder?
Ja, es war, also, ja, so in der Arbeit oder so, du hast es halt nicht dieses, was wir halt to go haben die ganze Zeit, also diese ständige Verfügbarkeit. Und ich weiß, ich bin ja dann erst danach auf meiner Backpacking 5-Monate-Reise gewesen, auch ohne Internet am Handy, also ohne Smartphone. Das war noch vor, ich glaube, da ist gerade das erste iPhone rausgekommen. Ich glaube, das war genau die Zeit. Ja. Und da hast du halt deinen Reiseführer gekauft und dann hast du dort halt die Sachen markiert und es war irgendwie, ich weiß nicht, manchmal auch ein bisschen befreiter, weil du halt nicht die 100.000 Google Recommendations durchgelesen hast auf Google Maps und die Bewertungen und die ja alle Wege schon vorgezeichnet wurden, sondern du hast halt ein bisschen schauen müssen und mehr reden müssen und weiß ich nicht, irgendwie.
Ja.
Ich würde nicht sagen,
was. Abenteuerlich,
ja. Ja, ich kann auch nicht sagen, war das besser, war das schlechter. Also ich genieße es jetzt auch so, aber es ist auch gegangen. So. Also manchmal denke ich mir auch so, wenn Menschen ja, verzweifeln, sicher. Wenn ihr also das beste Beispiel, wenn dir im Urlaub irgendwie das Handy oder auf der Reise das Handy kaputt wird, ja, dann musst eh auch. Und es geht eh auch. So. Also dann.
Ja, sicher.
Lernst es eh schnell wieder. Ja.
Aber,
ja, damals gab es halt keine Wahl, da war das halt einfach so. Und es war auch schön, ich weiß noch, wie ich nach Myanmar eingereist bin, dass ich dann meiner Family und so, denen habe ich halt so alle paar Tage mal eine E-Mail geschickt oder wie es halt gegangen ist. Ne? Und da habe ich dann eingeschrieben, ich weiß nicht, wie das jetzt wird, weil möglicherweise habe ich jetzt 4 Wochen einfach keinen Zugang zu Internet. Also wir hören uns spätestens in 4 Wochen wieder.
Boah. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen.
War, ist dann eh gegangen, so, also ich habe dann eh immer zwischendurch, manchmal habe ich, glaube, es hat also Tage gegeben, da habe ich eine Stunde gebraucht für eine E-Mail.
Ja, das glaube ich, Myanmar ist auch ein Hotspot, ne? Damals wie heute.
Ja, also jetzt kann man sehr leiser nicht bereisen, so wirklich, weil jetzt ist halt...
Nicht so gut.
Ja, also nicht so für auch. Sehr, sehr Erfahrene, also da ist die Reisewarnung, glaube ich, zu Recht und das sollte jetzt gerade nicht. Was ich sehr schade finde, weil ich möchte unbedingt noch einmal hin.
Ich war noch nie, mich würde es voll interessieren.
Es war so schön, aber ich glaube, das, was ich gesehen habe, das existiert so nicht mehr. Das habe ich auch gehört, dass das sich sehr verändert hat natürlich auch. Auch mit Plastik und Müll und solche Sachen. Das war, ja. Das war weniger. Aber die Leute waren mega. Also die Leute waren so cool drauf und so wissbegierig und so echt lässig und halt, ja, es war halt irgendwie so, wie wenn du einen Schritt in, keine Ahnung, 70, 100 Jahre durchmachst, weil alle Felder mit so Pferdekarren bewirtschaftet oder mit Wasserbüffel und alles per Hand und also sehr basic halt alles, aber richtig schön, richtig cool.
Glaube ich, ja. Macht es interessanter.
Ja, also ich kann es empfehlen. Also ich würde es allein machen nochmal. Ja, also allein auf jeden Fall, wenn es halt nicht Kriegsgebiet ist. So, also
ja, besten Fall, gell? Ja. Tatsächlich ist gerade eine Bekannte von mir, das ist auch, die habe ich in Armenien kennengelernt, letztes Jahr im Juni, und die ist noch immer unterwegs, allein als Frau, und die ist gerade tatsächlich in Myanmar.
Sehr cool.
Ja, ja. Also die ist aber auch in Ländern unterwegs, im Iran und überall, wo du denkst, auch als Frau, und dann, so die geht wirklich Indien, die war 2 Monate allein in Indien und so, also die ist sehr angstbefreit, die geht überall hin, gefühlt.
Ja, Respekt und voll cool. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert. Also es gibt auch, ich kenne auch leichtsinnige Menschen, wo es halt leichtsinnig ist, aber ich glaub schon, dass du dich jetzt gerade in Myanmar bewegen kannst, ohne, also in Gebieten, wo es eh relativ sicher ist.
Ja, ich glaube, als Tourist.
Genau, aber cool. Also war ich gespannt, wie es ihr da so geht und was ihr so erzählt. Vielleicht mache ich es ja bei meinem nächsten Thailand-Trip, dass ich so einen Abstecher für 2 Wochen wieder nach Myanmar mache.
Why not, ma? Asien geht mir schon so an. Gott, jetzt war ich schon seit einem Jahr nicht mehr in Asien. Naja, mal schauen, wo es hingeht, wie es weitergeht mit ihnen.
Schaust du immer eher, also fährst du dorthin, wo es dann gute Angebote gibt, gerade wenn du sagst, auch mit dem Smart Budget, oder ist das, also wie suchst du dir das nächste Ziel aus?
Gute Frage. Ich habe eigentlich eben Monate, wo ich halt Zeit habe, wegen der Uni und so. Und das nächste Reiseziel, also bei längeren Trips suche ich eher weniger jetzt, wie soll ich sagen, da habe ich eigentlich eher ein Ziel, wo ich hin will. Und dann schaue ich halt, wie in die Gegend irgendwie günstig komme mit Flüge und Datum und so weiter. Bei kürzeren Trips dagegen lasse ich manchmal das Kaiscan entscheiden, alle Orte, der No-Brainer. Also das Armenien zum Beispiel war null geplant, haben wir null auf der Liste gehabt, aber der Flug war günstig. Ich war noch nicht dort, die Zeit war gut und ich mir gedacht, ja okay, warum probierst du das nicht? Also generell ja, mal so, mal so.
Wie hat es dir gefallen in Armenien? Kannst du es empfehlen?
Armenien, ich weiß nicht, was es ausgemacht hat, aber ich war eines der schönsten Länder oder der coolsten Trips, wo ich jemals war. Es war so der erste richtige kurze Backpacking-Trip wieder nach langer Zeit. Es war ein Land, wo ich überhaupt null Erwartung gehabt habe. Ich habe es mir null vorstellen können. Es hat geheißen, es ist sicher, aber ich habe irgendwie nicht gewusst. Und keine Ahnung, nehmen Iran und nehmen Georgien und wie ist das? Also das war irgendwie so richtig unvoreingenommen. Dann habe ich so coole Leute kennengelernt im Hostel, mit denen dann wirklich 3 Tage unterwegs war. Und wir haben ganz spontan irgendwie an neben der Straße haben wir den Fahrer geholt zu einer Sehenswürdigkeit. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, zahlen wir 50 Euro und er fährt uns den ganzen Tag umeinander. Und es ist ein super cooles Land, super geiles Essen. Ist mehr zum Wandern und so Kirchen haben die viel und so Sachen anschauen. Und genau, man muss jetzt derzeit ist auch, glaube ich, ein bisschen um die politische Situation, was wir ein bisschen beobachten. Die haben auch Unruhen öfter. Genau, aber prinzipiell ja, sehr und ich würde auch sehr gerne nach Georgien nur. Und generell Zentralasien, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, sehr weit auf meiner Bucketlist oben, weil ich finde die Länder so gefühlt nur ein bisschen unberührt, also auch in Georgien, du bist so gefühlt der einzige Tourist, es sind viele Russen dort, gerade derzeit eben, weil das halt geht mit dem Reisen und auch viel über da nach Europa fliegen. Und aber sonst bist du halt gefühlt der einzige Tourist und das ist aber irgendwie viel geil. Und das gibt es ja heutzutage voll selten, dass man wirklich wenig Touristen sind irgendwo. Also sehr zu empfehlen, die sind nicht so weit weg von Europa, 5 Stunden Flug, die wissen, er fliegt direkt von Wien für fast kein Geld und kann man es ja machen.
Voll cool. Wie tust du da sprachlich? Also geht es mit Englisch überall oder?
Meistens eigentlich bin ich mit Englisch bis jetzt, also in Georgien explizit kein Problem. Das größte Problem im Englisch war tatsächlich Japan, glaube ich. Wobei auch nicht. Die meisten kennen irgendwelche Basiswörter und sonst übersetzt mit Google Übersetzer. Also man kommt immer irgendwie durch. Google Lens ist ein sehr guter Tipp, wenn die Schrift irgendwie eine andere ist, wie unsere Buchstaben, wie in Japan oder in Armenien mit Kyrillisch. Nein, die haben kein Kyrillisch, sorry, die haben eigenes Alphabet. Aber mit anderen Alphabete, genau, mit Google Translate und so, aber man kommt eigentlich immer, fast überall auf der Welt, wo ich war, kommst du mit Englisch eigentlich gut durch. Vielleicht noch ein paar Brocken Spanisch, dann.
Was studierst du eigentlich? Das hätte mich jetzt wohl interessieren, ob das irgendwas in der Richtung ist oder ob das komplett was anderes ist.
Naja, ich habe mich... Ich studiere Volksschullehramt und das war unter anderem auch was, weil ich mehr mit Menschen arbeiten wollte und eben auch mehr Zeit zum Reisen haben wollte. Darum war indirekt hat es damit zum Tor. Ich habe vorher Flugbegleiterin gemacht, kurzzeitig. Das war der Grund, warum ich nach Wien gezogen bin. Was dann eigentlich doch nichts für mich war, beziehungsweise bei der Airline, wo ich war, hat es mir nicht so taugt und zu einer anderen bin ich nicht reingekommen. Aber ja, also Lehrerin ist aber eigentlich, wenn man es jetzt so bedenkt, sehr gute Wahl gewesen, weil es sehr viele gut bezahlte Jobs gibt, die auf freiberuflicher Basis sind und man sehr viel machen kann mit dem. Auch langfristig, wenn man sagt, dass Lehrkraft weltweit unterrichten, Englisch unterrichten, Deutsch unterrichten. Also es ist auf jeden Fall auch für Reisende keine schlechte Berufswahl, LehrerInnen.
Das stimmt. Habe ich auch schon viele kennengelernt. Kurz noch einhaken zur Flugbegleiterin. Wie ist das so? Ich weiß, wir haben alle das Klischee im Kopf, man ist auf der Welt unterwegs, aber es ist ja ein sehr anstrengender Beruf, ne?
Ja, genau. Also ich habe damals ich war eben in Kambodscha und habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll und habe in Angkor Wat in so einem kleinen Restaurant Flugbegleiterin kennengelernt und dann ich bin gerade da und günstig hergeflogen und auch ah, das ist jetzt meine Erleuchtung, ist wie Flugbegleiterin. Und bin dann auch, ja, nach Österreich geflogen, früher, long story short, ja. Ich habe bei einer Airline angefangen, haben wir noch, die nehmen das sozusagen als Sprungbrett in einer Auer oder Lufthansa, weil die haben damals nicht gesucht, in der Zeit direkt. Bin dann auch genommen worden, habe die Ausbildung angefangen, war auf jeden Fall intensiv, aber machbar, ist auf Englisch. Dort ungefähr, 11 Wochen dauert es, ja, 2 Monate um und drei ungefähr, auch ziemlich gleich bei allen Airlines. Und dann geht's ins Reisen rein. Und bei günstigen Airlines, gerade wie Ryanair, Lauder, ist das ein Klischee, dass man auf der Welt herumreist, weil in Wirklichkeit stehst du um 2:30 Uhr in der Früh auf, fährst am Flughafen, fliegst 4 Flüge und steigst am Abend in Wien wieder aus und hast genau nichts gesehen, außer das Rollfeld vom Flughafen. Also das wird ein bisschen romantisiert. Natürlich, wenn du bei größeren Airlines bist, die wo Langstrecken fliegen oder Turnarounds haben irgendwo, dann kommst du schon aneinander und es macht sehr cool an. Aber für mich war es einfach dieses mit den Leuten so, ja, und so lieb sein, also schon lieb sein, aber weißt du, ich meine, so dieses Bedienen ein bisschen und sehr was gefallen lassen müssen und so, das ist nichts für mich, das hat dann nicht zu mir passt und auch der Gehalt ist nicht gut und dann hast Standby und musst warten und ruft mich heute wieder an und du darfst eigentlich keinen Meter vom Haus weg, weil du musst ja gleich bereit sein. Also es ist ein bisschen romantisiertes Bild, ich glaube, für manche ist voll das Richtige und es kommt voll auf die Airline drauf an, aber ja, ist eben verschieden.
Ja, nein, das glaube ich auch. Ich habe mich am letzten Flug, also von Bangkok retour mit der Austrian, für meine Mitreisenden geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin, also ich sehe halt, dass das voll der anstrengende Job ist, ne, und ich sehe es ja auch öfter und höflich sein ist sowieso so ein Grundkonzept, ne, also warum sollte ich irgendwie blöd sein, aber hey, so manche sind richtig, richtig fies und ungut, also eh zu Servicepersonal an sich wahrscheinlich und dann da in der Luft und lassen ihren Frust an denen aus, also und dann hat einer geraucht in der Toilette, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen, dass einer raucht in der Toilette.
Oh, das ist oh Gott, immer noch.
Anscheinend, ja.
Das ist nämlich so gefährlich, das haben wir gelernt bei der Ausbildung, das ist das Gefährlichste, was da an Bord passieren kann, ist Feier. Also das ist wirklich gefährlich. Es ist unverantwortlich, auch gegenüber netterweise nicht aushalten, ein paar Stunden.
Ja, also in, wie lange fliege ich jetzt? Also ja, um die 40 Jahre, sage ich jetzt mal, weil ich recht früh mit meinen Eltern angefangen habe, so ins 30 sein. Hey, ich habe das noch nie gesehen. Jetzt, da vor 2,5 Wochen von Bangkok retour, raucht einer am Klo. Ja.
Wahnsinn. Na, haben sie dann abgeführt, oder?
Also sie haben einen, also die, weil ich es mitgekriegt habe, nur weil sie ihn halt ausgeklopft haben, so, ne? Also es dürfte halt unten ausgeraucht haben, aus dem...
Ja, also, und oben halt ist das Deizer an, weil jetzt der Ding, der tut dann vorne ein Lichtl anzeigen, dass da irgendwie der Rauchmelder wird wahrscheinlich sich auch gleich melden.
Ja, und dann war halt natürlich so ein bisschen, wie so eine Commotion, wie man auf Englisch sagt, also war so ein bisschen Unruhe und da, und sie, also wird schon Straf gekriegt haben und verwarnt haben, ich hab das, der war dann glaube ich eh, der ist nicht laut worden oder so irgendwie, hat sich ja irgendwie nicht ausgeredet, der war halt so, ja, ich bin erwischt worden. Da war irgendein anderer, der war richtig ungut, der ist dann glaube ich dort auf die schwarze Listen gekommen auf dem Flug dann, so quasi, der ist dann in Wien stehen geblieben, der hätte noch weiterfliegen müssen, aber den haben sie dann ausgeladen.
Ja.
Ja, spannend. Fliegen, immer wieder ein
Erlebnis. Wissen dann's die Leute, ja.
Ja, also ja, gut, also das war echt interessant. Andere Frage, noch ganz kurz. Eben, weil du auch so viele Meilen sammeln tust und das schon öfter erwähnt hast, ist es dann von dem gekommen, dass du da eben Flugbegleiterin warst, dass du dich mit dem näher beschäftigt hast oder ist das, war das vorher schon?
Nein, das war eigentlich eben, weil ich immer schaue, wo habe ich Verbesserungspotenzial in meinem Leben, wo kann ich Geld einsparen, wo kann man mir rausholen und bin ich dann irgendwann auf das Thema gekommen, habe mich mit dem einmal ein bisschen beschäftigt, mit YouTube-Videos und so weiter mich eingelesen, weil bei der Airline, wo ich gearbeitet habe, gibt es ja keine Meilen, also bei den günstigen Airlines gibt es normal keine Meilenprogramme und habe mich dann einfach über die Jahre immer mehr eingelesen, einmal ein bisschen so halbherzig, ja, man nimmt halt die Meilen beim Flug mit und bis ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, dass da eben auch viel mehr Möglichkeiten gibt und dass das Fliegen an sich eigentlich das ist, was am unlukrativsten ist, habe ich mich dem mehr beschäftigt und es ist auf jeden Fall auch in Österreich viel Potenzial da, dass man zumindest auch, wenn man nur einmal im Jahr reist, dass es ja auszahlt, genau, dass man halt das einfach mitnimmt und in seinen Alltag integriert und dann vielleicht einmal im Jahr oder so einfach fast gratis fliegen kann.
Ja, das ist eher ein cooler Tipp. Also ich habe da ja auf deinem Instagram auch schon voll viel gesehen. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich lerne auch immer noch was dazu.
Danke.
und schaue es mir gern an. Ja, weil wenn man da jemanden hat, so wie du, der sich richtig fühlt und gern damit auseinandersetzt, ist das ja total cool, wenn man dann immer so quasi die Erinnerung kriegt, ey, da gibt es jetzt, weiß ich nicht, bei Payback voll das gute Angebot und schaut es da jetzt einmal hin oder so. Das ist voll der Mehrwert und das macht, also nicht umsonst hast du so eine große Followerschaft, glaube ich. Das ist auch sicher dem geschuldet.
Kann man sagen, ja. Ja, voll.
Ja, Sarah, ich würde langsam zum Schluss kommen und ich habe am Ende immer so eine Schnellraterunde oder ein Wordrap, wie ich sage. Also das heißt, ich werfe die Auswahlmöglichkeiten hin oder Wortsätze und du vervollständigst sie mit dem ersten, was dir einfällt. Okay?
Okay, passt.
Bed oder Breakfast?
Breakfast.
See oder Meer?
See.
Dschungel oder Wüste?
Dschungel.
Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel?
Fünf-Sterne-Hotel.
Gangplatz oder Fensterplatz?
Gangplatz. Hat sich geändert, früher Fensterplatz.
Warum?
Weil ich immer mehr Sicherheitsbedürfnisse habe und gefühlt bin ich am Gang sicherer wie im Fenster, weil ich davonlaufen kann, von einem Flugzeug, 10 Kilometer in der Höhe. Aha. Aber ja, Gangplatz. Und mehr Platz ist auch auf lange Flüge.
Alleinreisen bedeutet für mich?
Freiheit.
Und einsam sein bedeutet für mich?
Einsam sein bedeutet für mich, keinen Anschluss finden.
Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
Drei Dinge, die überall mit meinem Handy, meine Drohne am besten, wenn man es mitnehmen darf. Und, boah, es ist schwierig. Und mein Laptop, also meine elektronischen Geräte.
Das nächste Ziel auf meiner Bucketlist.
Nur mal nach Japan.
Was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war.
Dass man es einfach einen Flug buchen sollte, sich nicht so viel Gedanken drüber machen sollte und einfach mal probieren sollte und vielleicht einfach in Europa anfangen oder sogar im eigenen Land oder in einem deutschsprachigen Land und einfach mal probieren, wie ist das so alleine und sie langsam rantasten und dann kann man da schon was machen.
Danke, Sarah, für das schöne Gespräch und die vielen, vielen Tipps, die da auch drinnen waren.
Bitte gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns einmal live und in Farbe und vielleicht auch irgendwo anders auf der Welt.
Ja, ja, wer weiß. Man sieht sich immer irgendwo auf der Welt. Danke für die Einladung, Anja.
Gerne, danke dir. Ciao.
Ciao.
Schaut vorbei auf Sarahs Instagram und holt euch die besten Tipps und Tricks zum Smart-Budget-Reisen und überhaupt genießt ihren lustigen, österreichischen, ehrlichen Content. Link natürlich wie immer in den Shownotes. Zum Weiterhören empfehle ich euch Folge 42 mit Daniel, wo wir, ganz anders als hier mit Sarah, die kürzere Reisen bevorzugt, über das lange Verweilen an einem Ort sprechen. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch meiner Einladung schon gefolgt sind und mir per E-Mail oder auf Instagram eure Reisegeschichten erzählt und auch bei mir zu Gast sein wollt. Immer weiter so. Wenn ihr OneWords kostenlos unterstützen wollt, empfehlt den Podcast weiter und gebt mir 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft mir viel und ich danke euch sehr dafür. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und wie immer zum Schluss, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.